Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Weniger Pestizide auf dem Acker und Moore, die trockengelegt wurden, wieder in echte, feuchte Moore verwandeln. Das plant die EU. Die zuständige Kommissarin bringt das heute alles auf den Weg, aber die Widerstände sind groß. Atomkraft ist weltweit keineswegs auf dem Vormarsch, sagt die Internationale Energieagentur, anders als hier gerade oft Glauben gemacht wird. Narkosegas ist sehr klimaschädlich, viel mehr als normales CO2. Viele Anästhesisten brennt das auf den Nägeln, sie wollen es ändern, denn 5% der Treibhausemissionen, die kommen tatsächlich aus dem Gesundheitssystem. Außerdem schauen wir, wie Videokonferenzen besser werden können und am Ende der Sendung, wie man seine Passwörter ordentlich verwalten kann. Ja, die EU will, haben wir es gehört, dass nur noch halb so viele Pestizide, Pflanzenschutzmittel auf den Acker kommen wie bisher. Und zwar schon in 7,5 Jahren. Wie genau das gehen soll, das hat sich EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides ausgedacht. Sie sagt uns heute genauer, was sie vorhat. Caroline Born fragen wir danach in Brüssel. Caroline, was kommt da?
Es kommt eine Überarbeitung der EU-Vorschriften zum Pestizideinsatz. 50% weniger bis 2030. Das Ziel steht bereits in einer Richtlinie. Aber da haben die Mitgliedstaaten eben recht viel Freiheit, das umzusetzen. Heute will die Kommission dann eine Verordnung vorlegen. Damit wären die 50% Verringerung verbindlich. Gesundheitskommissarin Kyriakides hat schon angekündigt, dass chemische Pestizide zukünftig nur als letztes Mittel eingesetzt werden. Entsprechende Alternativen könnten teurer sein, aber womöglich könnte die EU da Landwirte finanziell unterstützen.
Offenbar gibt es ja dagegen viel Gegenwind aus Osteuropa. Wie groß sind da die Widerstände?
Die sind nicht gering. Also es soll sogar innerhalb der EU-Kommission Konflikte darüber gegeben haben. Viele Mitgliedstaaten wollen gerade jetzt keine weiteren Auflagen für die Landwirtschaft. Aus Ungarn zum Beispiel heißt es, mit so einer Halbierung, da sei keine normale Produktion mehr möglich. Da wird darauf hingewiesen, dass im Osten sowieso weniger gespritzt wird und dass der Westen da jetzt mehr runtergehen müsste. Man darf sich das aber nicht so vorstellen, dass jetzt einfach auf jedem Feld nur noch halb so viel gespritzt wird, sondern es kann auch sein, dass jedes Land da ein spezielles Ziel bekommt und dabei auch schon bisherige Anstrengungen oder spezielle Besonderheiten berücksichtigt werden. Dieser Widerstand ist aber nicht unerheblich, weil das geplante Gesetz ja dann auch noch zwischen den Ländern und dem Parlament verhandelt werden muss.
Also da ist auch noch mit ein paar Problemen zu rechnen, Caroline. Außer dieser Pestizidrichtlinie steht ja auch noch das sogenannte Renaturierungsgesetz auf dem Plan. Die Natur soll also wiederhergestellt werden, genauer gesagt, die Moore sollen wiederhergestellt werden. Eigentlich sollte es ja schon lange beschlossen sein. Was ist da dazwischen gekommen?
Die Kommission, die hat es nie so deutlich gesagt, dass dieses Vorhaben wegen des Ukraine-Kriegs verschoben wurde, aus Sorge vor der Nahrungsmittelkrise. Aber sie hat stattdessen am ursprünglich geplanten Termin eine Meldung zur Ernährungssicherheit veröffentlicht. Das war im März und vorher gab es unter anderem auch einen Brief von CDU-CSU-Abgeordneten, dass dieser Gesetzentwurf erstmal zurückgehalten werden soll. Denn die Renaturierung würde auch die Landwirtschaft betreffen, denn gerade die Landwirtschaft, die genutzten Flächen in der EU sind in einem schlechten Zustand, weil du schon die Moore erwähnt hast. Die EU will speziell landwirtschaftlich genutzte Moore angehen, weil dies enorm viel CO2 freisetzt. Wir haben ja insgesamt immer diesen Streitpunkt beim Thema Ernährungssicherheit, ob Umweltauflagen die Krise dann nur noch verschlimmern oder ob die Nahrungsmittelproduktion nicht viel mehr bedroht ist, zum Beispiel von Klimawandel oder Artensterben. Auf Letzteres weist die Grünen-Abgeordnete Jutta Paulus hin.
Die Ökosysteme befinden sich in freiem Fall und ohne funktionierende Ökosysteme kein trinkbares Wasser, keine fruchtbaren Böden, keine saubere Luft. Das heißt, unsere Lebensgrundlagen sind bedroht, wenn wir jetzt nicht entschieden gegensteuern.
Und die Gegenposition nimmt da der Präsident des Deutschen Bauernverbandes ein, Joachim Ruckwied. Der sagt, die beiden geplanten Gesetze würden den Schutz von Ernten erschweren, weil dadurch landwirtschaftlich Flächen der Nutzung entzogen werden könnten oder zumindest eingeschränkt werden würden.
Aber sie werden heute beide vorgestellt. Caroline Born, danke, nach Brüssel. Russland liefert, wir wissen es, deutlich weniger Gas. Das zwingt selbst grüne Minister wie Robert Habeck zu wilden Verrenkungen. Damit wir das Gas für die Industrie und für das Heizen sparen können im Moment, wird die Bundesregierung alte Kohlekraftwerke wieder in Betrieb nehmen. Und Lindner, Söder und einige andere wollen die schon so gut wie beerdigten Atomkraftwerke wieder von den Toten auferstehen lassen. Die Renaissance der Kohle, die Renaissance der Atomkraft sind das weltweite Trends und stecken die Energiekonzerne, wie sie behaupten, tatsächlich so viel Geld in Erneuerbare? Die internationale Energieagentur IEA hat sich das genau angeschaut heute. Und Georg Ehring, der schlüsselt das jetzt für uns auf. Georg, die Erneuerbaren, auf den Zug wollen ja wirklich viele Länder aufspringen und angeblich auch Konzerne. Wird da wirklich so viel Geld investiert?
Ja, da wird ganz enorm viel Geld investiert. 1,4 von 2,4 Billionen Dollar in diesem Jahr, die in den Energiesektor insgesamt investiert werden, gehen in Erneuerbare. Die Investitionen wachsen auch stark. Das Wachstum beschleunigt sich nach Erwartung der Internationalen Energieagentur auf 12%. In den vergangenen Jahren waren es eher 2%, wobei auch Preissteigerungen dabei eine Rolle spielen. Bisher sind die Kosten für Erneuerbare immer weiter gesunken. Jetzt wegen Rohstoffknappheit könnten sie auch wieder steigen und der Trend hat zum Teil schon begonnen. Aber trotzdem, Windenergie und Photovoltaik seien die billigsten Optionen für neue Energieprojekte in vielen Ländern, so Fatih Birol, der Chef der Internationalen Energieagentur. Und neue Projekte werden dann auch weit überwiegend in Wind- und Solaranlagen gehen und eben nicht mehr in konventionelle Energien. Das Investitionswachstum konzentriert sich allerdings auf die reichen Industrieländer und auf China sowie auf einige Entwicklungsländer wie unter anderem Indien. Viel Geld geht auch in Elektroautos, in Batteriespeicher, in den Leitungsausbau. Und Fatih Birol, der Chef der IEA, sagte, das Wachstum habe stark zugenommen, aber um die Klimapläne der Staaten, die sie zugesagt haben, umzusetzen, müsste sich das Wachstum verdoppeln. Und für die Klimaziele des Pariser Abkommens wären dreimal so viele Investitionen erforderlich. Und da sei man dann noch ganz weit von entfernt. Es müsste also noch viel, viel schneller gehen.
Also es reicht noch lange nicht. Auf der anderen Seite, wie viel Geld fließt denn noch in Kohle?
Viel, viel weniger. Das sind knapp 120 Milliarden Dollar, die dieses Jahr in die Kohle investiert werden. Allerdings gibt es auch da wieder Wachstum. Vor allem China und Indien machen noch neue Projekte, sonst nur relativ wenige Länder. Und es gibt einen Trend zu mehr Neuinvestitionen durch Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Da suchen viele Länder nach Energiesicherheit und nehmen deshalb wieder Rückgriff auf die Kohle, auch auf Gasprojekte, auf Ölprojekte. Die politische Unsicherheit sorgt dafür, dass auch hier die Summen wieder steigen. Trotzdem liegen sie noch um 30% insgesamt unter dem Niveau, das es zur Zeit des Pariser Abkommens, also 2015, gegeben hat. Viel stärker als die Kohle sind die Investitionen in Öl und Gas. Da sind es ungefähr 400 Milliarden Dollar.
Und was ist mit der Atomkraft? Da wird ja schon gerade auch von einigen der Eindruck erweckt, dass Atomkraft global eine Renaissance erlebt und nur wir in Deutschland uns daraus ziehen. Ist das so?
Nein, das ist nicht so. Ich musste nach der Atomkraft in dem Bericht richtig suchen. Aber in der Tat, es gibt noch Investitionen. Dieses Jahr werden 49 Milliarden Dollar erwartet. Für Wind und Solar sind es ja ungefähr 10-mal so viel. Und dann kommen ja Speicherausbau und Leitungsausbau noch dazu. Die Internationale Energieagentur äußert sich besorgt darüber, die Zahl der Projekte für Atomkraft nehme ab, anstatt zu wachsen, wie es nach ihrer Ansicht erforderlich sei. Aber das Geld werde überwiegend in den Erhalt bestehender Anlagen gesteckt und immer weniger in den Neubau.
Georg Ehring, vielen Dank. Fliegen sollte man nicht, Autofahren nicht, Fleisch essen besser auch nicht. Alles fürs Klima. Aber diese Dinge kann man sich immerhin aussuchen. Man kann sich allerdings nicht aussuchen, ob man, und das Messer muss in der Regel, Operationen aber sind wirklich klimaschädlich. Medizinische Narkosegase zählen sogar zu den schlimmsten Klimakillern weltweit. Das sagen Narkoseärzte selbst. Baden-Württemberg will jetzt als erstes Bundesland, dass die Unikliniken Narkosegase aus der Umluft wegfiltern müssen. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professor Mark Coburn. Er ist Direktor der Klinik für Anästhesiologie an der Uniklinik Bonn. Ich habe ihn erst mal gefragt, ob das wirklich nötig ist, jetzt auch in Sachen Klimaschutz noch quasi auf dem OP-Tisch nachzuschauen.
Also tatsächlich ist es so, und zwar im nationalen Kontext sind ungefähr 5% der Treibhausgasemissionen dem Gesundheitssektor zuzuordnen. Das ist schon ein deutliches Wort. Und ein Großteil davon ist eben dem OP und den Intensivstationen zuzuordnen. Das sind Bereiche wie die Klimatechnik zum Beispiel, die sehr viel Energie kosten. Wir haben aber auch ein hohes Müllaufkommen zwischen 7 und 17 Kilogramm pro OP und tatsächlich auch die volatilen Anästhetika. Und da ist es tatsächlich so, dass volatile Anästhetika ein sehr hohes Global Warming Potential haben. Das Fluoran zum Beispiel hat eins, das 2.500-fach so hoch ist wie das von CO2.
Bleiben wir kurz noch bei den Narkosegasen. Sie können ja schlecht auf die verzichten. Die sind ja notwendig, sonst würden Sie die nicht benutzen. Oder gibt es auch Alternativen?
Die sind in der Tat notwendig. Nichtsdestotrotz bedeutet das, dass das, was wir verwenden, also auch die Narkosegase, diese natürlich optimal verwenden, durch Flussreduktion, also in der Anwendung hier, deutliches Einsparpotenzial haben.
Jetzt ist ja die Idee, diese Gase auch rauszufiltern. Wie aufwendig ist das?
Genau, also ich kann ja zuerst mal auch ein Beispiel geben. Also man vergleicht es gerne mit Pkw-Fahrten. Wenn ich einen bestimmten Fluss nehme, sehr geringer Fluss, das ist dann 0,5 Liter pro Minute, würde das ungefähr beim Desfluoran, wenn man einen OP-Tag sieht mit 6 Stunden Anästhesie, eine Autofahrt von 900 Kilometer beinhalten. Wenn ich dann das Sevofluoran im Vergleich sehe, sind das nur 20 Kilometer. Allein wenn ich den Fluss um das Doppelte mache, also auf 1 Liter, bedeutet das direkt beim Desfluoran, dass ich 1.500 oder 1.800 Kilometer. Also da ist ein enormer Einsparpotenzial vorhanden. Der andere Aspekt ist, es ist noch viel besser, wenn überhaupt gar nichts in die Umluft kommt, also Narkosegase werden abgesaugt. Wenn ich hier einen Kohlefilter einsetze, kann ich tatsächlich die volatilen Anästhetika einfangen. Das ist aber nicht genug. Die müssen dann dort auch zerstört werden. Und noch viel besser ist es, wenn man natürlich das eingefangene Narkosegas danach wieder aufarbeiten kann, dass man sie einem zukünftigen Patienten auch wieder zufügen, applizieren kann.
Dass Baden-Württemberg das jetzt den Unikliniken vorschreibt, dass sie das machen sollen, bedeutet ja, das ist noch überhaupt gar nicht etabliert. Ist es denn sehr teuer und sehr aufwendig? Also rechnen Sie damit Widerständen?
Also ich finde es einen sehr, sehr guten Herangehensweise von der Wissenschaftsministerin Bauer in Baden-Württemberg, hier in diese Richtung aktiv zu werden. Aber so wie Sie gesagt haben, ganz so einfach ist es nicht. Der Hersteller von einem Beatmungsgerät übernimmt dann, wenn ich nachträglich einen Filter einbaue, nicht die Produkthaftung, und die wird dann eben abgewälzt. Also man kann das technisch schon machen, auf den Anwender. Und das kann eben perspektivisch, wenn man das flachendeckend macht, nicht sein. Also man muss eben hier diese Zulassungsvoraussetzungen schaffen, man muss die technischen Voraussetzungen schaffen. Wir müssen das Gesamt betrachten. Das bedeutet, wir brauchen Analysen, Lifecycle Assessments, nicht nur bei der Herstellung von einem Filter, aber auch in der Produktion. Wie viel Energie brauche ich zum Beispiel? Was sind die Transportkosten? Idealerweise muss das national aufgearbeitet werden. Das bringt nichts, wenn ich dann einen Filter habe und der einmal um den Globus geschifft wird, um dort eben die Aufarbeitung zu machen. Also es sind ganz viele Aspekte, die hier betrachtet werden müssen. Und das wird nicht funktionieren, wenn man das nur in die Klinik reinbringt und den Ärzten verlässt, sondern wir brauchen hier ein gemeinsames Konzept. Wir brauchen auch schlanke Zulassungsprozesse. Und die Rahmenbedingungen muss die Politik geben. Und insbesondere brauchen wir auch die Kostenträger. Weil wir haben Investitionen, wir wollen diese Produkte verwenden. Und wir kennen das aus anderen Bereichen, dass nachhaltige Produkte in der Regel etwas teurer sind wie bisher die anderen.
Das hört sich nach noch einem etwas längeren Weg an, weil Sie die Politik ansprechen, Genehmigungsverfahren, rechtliche Verfahren, die dann noch stattfinden müssen. Aber das Bewusstsein bei den Ärzten, empfinden Sie das als groß, dass da wirklich alle sagen, hier gibt's einiges, was wir selber tun können?
Das ist auf jeden Fall gegeben und wir sind hier auch sehr aktiv. Wir haben zum Beispiel in meiner Dachgesellschaft der Anästhesiologie und Intensivmedizin entsprechende Positionspapiere verfasst. Das machen andere Dachgesellschaften auch auf nationaler und auf internationaler Ebene. Das ist, denke ich, sehr ins Bewusstsein der Mediziner gerückt, aber auch geben wir das unseren Studenten schon mit, dass das ein ganz integraler Bestandteil unseres Handelns und auch zukünftigen Handelns ist.
Wie ist das international? Gibt es Länder, die das, was Sie vorschlagen, nämlich zum Beispiel das Abfiltern, Sparen von Anästhetika, die das schon so praktizieren, wie es Ihnen vorschwebt?
Flächendeckend noch nicht, wobei auf internationaler Ebene die meisten weit entwickelten Länder eben auch diesen Weg gehen. NHS zum Beispiel hat hier verschiedene Scopes entwickelt und der erste Scope in ihrem Entwicklungsplan der Nachhaltigkeit beinhaltet tatsächlich auch die Narkosegase. Also das ist sehr thematisiert dort.
Also das britische Gesundheitssystem ist da.
Das britische ist ganz genau, das britische Gesundheitssystem. Das ist natürlich flächendeckend, wenn Sie eben nicht so weit entwickelte Länder nehmen oder Entwicklungsländer, ist das sicher schwieriger umzusetzen. Und selbst wir, zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, wir haben momentan den Nachhaltigkeitsaspekt in der Medizin von den Kostenträgern überhaupt nicht abgebildet.
Das sagt Mark Coburn. Er ist Rektor der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Universität Bonn. Ich danke Ihnen.
Frau Fitzer, vielen Dank.
Viele haben in den vergangenen beiden Jahren ihre Kollegen und Kolleginnen häufiger am Bildschirm gesehen als leibhaftig. Bequem, aber auch ermüdend und wenig kreativ. Was könnte man anders machen? Katharina Thoms hat Ideen gesammelt.
Eine Videokonferenz jagt die nächste. Nicht nur eine gefühlte Wahrheit, auch beim Softwareunternehmen SAP. Dort hat sich mit der Pandemie die Zahl der Videomeetings nochmal vermehrt, sagt SAP-Personalchef Kawajunosi. Um die Konferenzdauerschleife aufzubrechen, hat SAP jetzt den meetingfreien Freitag eingeführt. Nur wenn es überhaupt nicht anders geht, sind Konferenzen, ob in Präsenz oder per Video, am Ende der Woche erlaubt. Die Teams sollen den Freitag für anderes Zeit haben. Die Folge?
Es wird viel aufmerksamer und achtsamer mit Terminen insgesamt umgegangen, sodass man häufiger die Frage stellt, muss der Termin so sein, muss es auch in dieser Länge sein, sodass diese Verdichtung auf Montag bis Donnerstag hat nicht stattgefunden. Stattdessen hat auch eine andere Art von Meetingkultur stattgefunden, auch eine andere Art von Arbeiten.
Trotzdem gibt es auch bei SAP nach wie vor Videokonferenzen, aber nur noch mit fest eingeplanten Pausen. Der Videostream läuft dann einfach nicht weiter. Weil, wie in den meisten Unternehmen, wieder mehr Menschen ins Büro kommen, sind die Videomeetings zunehmend hybrid. Ein Teil sitzt zusammen im Konferenzraum, andere sind aus dem Homeoffice zugeschaltet. Das kann mitunter noch ermüdender sein, wenn die Technik nicht stimmt, sagt die Beraterin für neues Arbeiten Inga Höldmann.
Meiner Meinung nach sind zwei Dinge besonders wichtig, wenn es um virtuelle oder hybride Konferenz- und Meeting-Sessions geht. Einerseits das Sehen und einerseits auch das Hören. Also die Kameras sind mittlerweile relativ gut, ist mein Eindruck. Was manchmal so ein bisschen hinten abfällt, ist tatsächlich die Akustik.
Im SAP-Konferenzraum richtet sich die automatisch gesteuerte Kamera ein, direkt vor dem großen Bildschirm. Wenn hier Menschen zusammenkommen und sich mit anderen zusammenschalten, dann zoomt die Kamera automatisch an die Sprechenden heran. Und über den ganzen langen Konferenztisch sind mehrere Mikros verteilt. Nach und nach sollen bei SAP alle Konferenzräume mit besserer Technik ausgestattet werden, sagt Kawajunosi.
So dass wir eine Inklusion von den Menschen haben, die nicht vor Ort sind. Auch die Lautsprecher so sind, dass man auch weiß, wer von wo redet. Und eine Awareness dafür zu schaffen, dass man die Sachen, die man zwischen Kaffee holen bis im Besprechungsraum bespricht, dass davon ein Recap dann stattfindet für diejenigen, die sich eingewählt haben, dass sie sich nicht ausgeschlossen fühlen.
Eine kurze Zusammenfassung des Pausengesprächs für alle. Und möglichst alle mit einbeziehen. Gerade bei Videokonferenzen oder hybriden Meetings muss die Moderatorin, der Moderator besonders darauf achten, dass alle zu Wort kommen, niemand ausgeschlossen wird, weil nur Briefmarken groß auf dem Bildschirm zu sehen. Das sagt die New Work-Expertin Inga Höldmann.
Moderation ist für mich eine der Geheimkräfte einer neuen Arbeitswelt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jede Person, die in virtuellen Meetings sitzt, ab und zu über diese Fähigkeit verfügen sollte.
Höldmann rät Unternehmen, dass alle Mitarbeitenden immer wieder mal die Moderation eines Meetings übernehmen, sie auch darin geschult werden.
Ich würde auf jeden Fall empfehlen, die Moderationsrolle durchzutauschen, weil dann jeder mal ein Gefühl dafür bekommt, was es denn eigentlich heißt, so ein Gespräch in bestimmten Leitplanken zu halten. Und Moderation ist auch etwas, was uns hilft einzuschätzen, hat denn mein Redebeitrag eigentlich gerade die richtige Länge sozusagen.
Was Teams auch klären sollten, Kamera immer an oder auch mal ausmachen.
Wo finden wir für uns als Team, als Abteilung, als Organisation die Balance zwischen Wir kommen auch visuell in den Kontakt miteinander versus wir geben uns die Freiräume, dass man auch mal die Kamera ausmachen darf und sich auch mal vielleicht seinen Gedanken hingeben kann.
Wie viele Konferenzen und ob Präsenz, Hybrid oder rein digital, dafür gebe es keine goldene Regel, sagt Höldmann. Firmen und Behörden sollten immer wieder neu besprechen, was gut klappe, was verbessert werden kann. Bei SAP entscheiden die einzelnen Abteilungen selbst, sagt der Personalchef.
Wenn es um Thema Kreativität geht, um Thema Brainstorming geht, Workshop geht, dann bevorzugt man hauptsächlich Präsenzmeetings. Wenn es um anderen Prozessualthemen etc. geht, dann virtuell.
Ja, Homeoffice forever. Die Chancen und Tücken der neuen hybriden Arbeitswelt. Die wollen wir mit Ihnen übrigens morgen diskutieren. Also morgen ab 10.07 Uhr im Marktplatz im Deutschlandfunk. Sie können jetzt schon Fragen und Kommentare mailen an marktplatz@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Vielleicht kennen Sie das. Sie benutzen für alles das gleiche Passwort. Und das ist nicht sicher. Also variieren Sie jetzt auf Teufel komm raus, vergessen die Passwörter aber ständig. Passwortmanager können helfen. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Der Zugang zum E-Mail-Postfach, zum Online-Banking, zum Lieblingschat oder die unzähligen Seiten beim E-Commerce. Im Laufe des digitalen Lebens sammeln sich wohl mehr Passwörter an, als sich das Gehirn merken kann. Zumindest, wenn jeweils ein separates und sicheres Kennwort verwendet wird. Der Ausweg aus diesem Dilemma heißt Passwortmanager, sagt Benjamin Bargmeier von der Stiftung Warentest.
Der wichtigste Vorteil dabei ist, dass man sich eben nur noch ein Passwort merken muss, das ist das Masterpasswort. Und gleichzeitig übernimmt der Passwortmanager aber auch das Ausfüllen der Passwörter auf den Internetseiten. Das heißt, der Passwortmanager schützt die digitale Identität. Und auf der anderen Seite macht er das Leben im Netz natürlich auch wesentlich leichter.
16 Passwortmanager-Vollversionen wurden untersucht. Im Idealfall erstellen sie lange und komplizierte Kennwörter für jeden genutzten Zugang. Weshalb allerdings das Einrichten durchaus ein paar Stunden dauern kann. Danach jedoch gilt das Masterpasswort für alle Accounts. Das Programm wird auf dem Computer installiert und ist über die App auch auf Smartphone oder Tablet verfügbar. Knapp die Hälfte der Softwareprodukte erhielt eine gute Gesamtbewertung. Sie führen verlässlich durch die Installation und sind recht einfach zu bedienen. Bei den schlechteren Bewertungen überraschten vor allem die Vorgaben für das Masterpasswort. Einige Anbieter ließen auch solche mit nur wenigen Zeichen zu. Ein Sicherheitsrisiko.
Bei den ausreichenden Programmen lag es daran, dass die Anforderungen an das Masterpasswort sehr lax waren. Und ein Masterpasswort, das schwächer sein kann, als die meisten Internetseiten als absolutes Minimum fordern, ist unserer Ansicht nach halt nicht mehr zeitgemäß. Und bei den befriedigenden Produkten lag es unter anderem daran, dass sie im Vergleich vielleicht nicht ganz so komfortabel zu bedienen waren oder Defizite bei den AGBs oder den Datenschutzerklärungen hatten.
Während der Untersuchung trat zudem eine gravierende Sicherheitslücke beim Anbieter Avira auf. Das Programm fiel auf sogenannte Phishing-Seiten herein, also gefälschte Webseiten, die Nutzerdaten abfischen. Der Anbieter reagierte schnell und schloss die Sicherheitslücke, weshalb der Mangel nicht in die Bewertung einging. 7 der 16 Passwort-Manager-Programme erhielten eine gute Bewertung. Warentester Benjamin Bargmeier.
Knapp vorn liegen 1Password und Dashlane für 38 bzw. 53 Euro pro Jahr. Wer es etwas günstiger haben möchte, der wird mit Bitwarden für rund 9 Euro, glaube ich, gut fahren. Ist auch ein gutes Produkt.
Die meisten Passwort-Manager-Programme bieten auch eine Gratis-Version an. Allerdings laufen die oft nur eingeschränkt oder auch nur auf einem Endgerät. Die Warentester empfehlen Passwort-Manager. Die hier erstellten langen und komplizierten Passwörter seien nur schwer zu knacken. Und noch ein Tipp, damit bei Verlust oder Diebstahl beispielsweise eines Handys keine Fremden Schaden anrichten können, sollten Nutzerinnen und Nutzer stets auch die Zugangssperren für alle ihre Geräte aktivieren. Das kann ein Passwort oder ein PIN-Code sein oder auch der eigene Fingerabdruck.
Soweit der Verbrauchertipp. Ich darf Ihnen noch die Informationen am Mittag empfehlen. Da geht's weiter mit der Energiedebatte. Was hilft gegen den Energieengpass? Auch der Chef des Verbandes für Kerntechnik stellt sich den Fragen von Barbara Schmidt-Matern. Ich bin Sandra Pfister. Das hier war Umwelt und Verbraucher. Das ganze Team dankt Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.